Dieser Podcast ist keine Rechtsberatung. Alles Gesagte sind nur eigene Meinungen oder Erfahrungsberichte.
Zwei kleine Nerds.
Yo, ihr kleinen Nerds da draußen, was geht?
Hello, hello. Sagen wir jetzt noch frohes neues Jahr oder nicht mehr?
Ein wunderschönes frohes neues Jahr, frohe Weihnachten können wir nachträglich auch nochmal wünschen, eigentlich auch noch frohe Ostern.
Oder Happy Hanukkah mit allem zu spät? Oder so, ja. Genau. Woran liegt es, dass wir so spät sind?
Weil wir Dullis sind und noch nicht so lange im Podcast-Game.
Ja, genau. Also wir haben einfach zu viel voraufgenommen und dann, ja, jetzt kommt so quasi die neueste Neuaufnahme und wir haben noch nicht den Dreh raus mit dem dazwischen aufnehmen oder noch was reinschneiden, sage ich mal so.
Aber wir geloben Besserung.
Aber der Start ins neue Jahr bei dir war gut?
Muss ich mal ein bisschen zurückdenken. Das ist gefühlt schon wieder so lange her. Ja, doch, war gut. Ja, war entspannt. Also der Januar war schon gut. Also war schon gut was los bisher. Im Projekt geht es ganz gut ab gerade. Aber ja, nicht übertrieben. Also ja. War gut, ja.
Sehr gut.
Schön über Weihnachten, 2-3 Wochen entspannt.
Sehr schön.
Erholt. Bei dir?
Bei mir war krass entspannt, weil Urlaub.
Ach stimmt, du warst in Valencia noch, ne?
Genau. Und cool. Einfach da gechillt und dann direkt krank geworden halt nach dem Urlaub, wie es halt so ist, der Klassiker. Mhm. Und ich komme eigentlich jetzt so, man hört es wahrscheinlich auch ein bisschen an der Stimme, sorry dafür, ich komme eigentlich jetzt so langsam in die Puschen erst so, also sehr langsamer Start ins Jahr, muss man einfach ganz klar sagen.
Aber zum Glück liefern wir nur in einem 2-Wochen-Rhythmus neue Folgen. Das gibt ja dann nochmal ein bisschen Zeit.
Ja.
Steht man nicht ganz so unter Druck wie die wöchentlich liefern.
Und ja, neues Jahr. Da wollten wir auf jeden Fall erstmal noch ein paar Hausaufgaben machen.
Ja.
Wir sind auf jeden Fall euch, lieben Zuhörern und uns, ein paar Sachen schuldig. Was soll das denn hier eigentlich? Ganze Quatsch hier. Also und zwar hatten wir ja initial mal gesagt, hier macht mal Logo und schickt uns das mal ein und ja, und auf einmal haben wir ja jetzt schon ein Logo, wie ihr seht.
Ja, Weihnachten ist unser Logo live gegangen, pünktlich zur Weihnachts-Special-Chat-GPT-Folge.
Genau, das Weihnachtsgeschenk für uns und für euch und aber wir haben noch kein Wort dazu verloren, wer eigentlich hier irgendwie irgendwelche Preisgelder kriegt.
Ja,
das ja auch mal.
Erstmal vielen, vielen Dank. Wir haben tatsächlich 4 Einsendungen bekommen. Vielen Dank an Marc, Andreas, Wolfgang und nochmal Marc. Aber die schlechte Nachricht von euren Logos ist leider gar keins geworden.
Ja. Wir haben aber meins genommen. Was heißt meins? Ich habe es ja auch mit ChatGPT und dann noch ein bisschen mit Designern verbessert, aber genau. Es hat uns beiden am meisten zugesprochen, so ein bisschen designtechnisch.
Ja.
Auf jeden Fall hatten wir ja da
100 Euro Preisgeld ausgelobt in Form eines Amazon-Gutscheins.
Und das spenden wir jetzt einfach OpenAI. Nein, Spaß. Nein. Sondern wir sind einfach ganz diplomatisch, weil es ja jetzt, wir uns ja für kein Logo entschieden haben, was eingesendet wurde, haben wir dann jetzt einfach ganz diplomatisch gesagt, wir vierteln das.
Jeder 25 Euro.
Jeder kriegt von den eben genannten Personen 25 Euro, genau.
Ja.
Und das war es jetzt so erstmal mit der Pflichterfüllung. Ah, nee, oh. Und dann haben wir noch eine andere wichtige Sache, bevor wir jetzt eigentlich in die Folge gehen. Worum geht es eigentlich heute? Und zwar wollten wir noch was richtigstellen von der letzten Folge.
Gut, dass du da bist. Das hatte ich jetzt schon wieder völlig verdrängt und vergessen.
Ja, deswegen bin ich ja da. Was haben wir da falsch gemacht letztes?
Danke dir, ja. Ja, der Fehler geht auf mein Konto. Die letzte Folge war die Scrum-Folge vom 16. Januar und da habe ich gesagt, der Product Owner bestimmt, was im Scrum-Backlog ist. Und das ist natürlich völliger Quatsch. Der
Schon
Product
eine krass,
Owner,
krasse Aussage.
Ja, also. Wir haben, also ihr könnt euch den Shitstorm nicht vorstellen, der hier auf uns eingeprasselt ist. Ja. Teilweise haben die Leute uns wirklich, wir mussten die Rollos runter machen, haben hier an den Gitterstäben gerüttelt wollten uns hier die Türen eintreten, ja, aus Protest. Deswegen nochmal offizielle Entschuldigung. Was natürlich richtig ist, ist, der Product Owner legt die Reihenfolge der Items im Backlog fest. Und im Planning sagen dann die Entwickler, wo sie den Cut ansetzen. Wie viel obersten Items aus dem Backlog trauen sie sich zu, ins Sprint-Backlog zu übernehmen? Habe ich eben Scrum-Backlog gesagt? Ich meinte Sprint-Backlog.
Ja, Sprint.
Also jetzt kommt die Korrektur.
Keine Ahnung, ich höre dir gar nicht zu. Also deswegen. Weiß ich jetzt nicht.
Danke dafür.
Okay.
Liegt das an deinem Desinteresse für Scrum oder daran, dass du noch ein bisschen verballert bist, weil du krank bist?
Dass ich noch ein bisschen verballert bin. Habe mir auf jeden Fall auch gut einige Sachen reingeschmissen, um hoffentlich die Krankheitszeit zu verkürzen. Auf jeden Fall, war das jetzt mit den Hausaufgaben?
Ich glaube schon.
Genau, und bevor es jetzt richtig losgeht mit der Folge, nochmal ganz wichtiges Thema. Wir haben ja hier immer unsere Getränke. Was habe ich heute hier am Start? Ich habe ganz klassisch ein Powerade.
Eine blaue Schlumpfen-Powerade.
Ja, Mountain Blast. Nice. Für Body and Mind. Und was ziehst du da jetzt weg?
Ich trinke einen Grünerla Hell von der Brauerei Grüner in Fürth.
Prost. Dann Prüstchen, würde ich jetzt mal sagen. An der Stelle.
An der Stelle.
Ja gut, geschmacklich halt Powerade, ne? Also kann man jetzt, also was soll ich dazu sagen? Künstliches Wasser.
Das Grünerla ist tatsächlich eins meiner absoluten Lieblingsbiere.
Okay, krass, also war das jetzt wirklich keine Überraschung.
So sanft, so angenehm, das geht so gut runter.
Gut, da wir jetzt die wichtigsten Sachen besprochen haben, dann wollen wir mal loslegen mit der Folge, oder?
Absolut.
Was ist eigentlich das Thema?
Worum geht's denn heute eigentlich? Haben wir was vorbereitet?
Was machen wir eigentlich hier?
Wir reden heute über Scheinselbstständigkeit.
Spannendes Thema.
Ein Thema, was wahrscheinlich jeder von uns, der irgendwie schon mal sich mit dem Thema Freelancer auseinandergesetzt hat, seien es jetzt die wirklich selber Freelancer sind oder die Freelancer hiren, die betrifft es ja eigentlich sogar noch mehr, würde ich sagen. All diese Leute haben bestimmt nicht nur das Thema schon mal gehört, sondern haben bestimmt auch super Angst vor dem Thema. Sorgt ja schon für ein bisschen Verunsicherung so, ne, oft.
Ja, also definitiv ist es eben, also ich glaube, ich hatte kein Gig-Interview, was auch immer, wo es nicht mal kurz mit einem Satz erwähnt wurde. Mm. Also richtig, also ist schon so.
Steckt, ja, treibt alle um, ja, auf jeden Fall. Bevor wir einsteigen mit dem Thema, vielleicht nochmal ganz kurz für die nicht so im Thema sind. Was ist denn eigentlich Scheinselbstständigkeit? Scheinselbstständigkeit, ohne dass ich jetzt da irgendwie eine juristische Definition parat habe, aber.
Ist keine Beratung.
Nach meinem Verständnis, das wissen die Hörer ja, wir hatten ja einen Disclaimer am Anfang. Nach meinem Verständnis ist Scheinselbstständigkeit, wenn du als Selbstständiger in einem der Art nach abhängigen Auftragsverhältnis arbeitest, dann sagt die Rentenversicherung, hey, du bist zwar auf dem Papier selbstständig, aber so wie du arbeitest, bist du eigentlich ein abhängig Beschäftigter. Und jetzt wollen wir bitte schon Sozialabgaben haben, und zwar vom Auftraggeber, nicht vom Freelancer. Wobei ich auch schon angeblich von Fällen gehört habe, wo in Einzelfällen das anders entschieden wurde, dass der Freelancer auf einmal,
okay, krass,
das nachzahlen musste. Aber das sind jetzt keine gesicherten Erkenntnisse, ja. Das ist nur so Flurfunk, keine Ahnung.
Auf jeden Fall, auf der Straße würde man halt einfach sagen, möchte gern selbstständig.
Okay. Den Begriff kannte ich noch nicht.
Ja, den habe ich jetzt einfach mal eingeführt. Der wird schon etablieren, das dauert noch ein bisschen, aber das kommt noch.
Ja.
Und zu diesem Thema, also es ist auf jeden Fall immer, wie gesagt, ein Thema, ja, ich würde sagen Nummer eins, aber es wird immer wieder erwähnt in allen Interviews und so. Und wir haben jetzt mal ChatGPT gefragt mit einem Prompt.
Welche Verhaltensweisen sollte ich als IT-Freelancer vermeiden, wenn ich nicht als Scheinselbstständig gelten möchte?
Und wir gehen jetzt einmal mal mit euch hier wieder die Antworten hier durch oder die Punkte von ChatGPT, sagen dazu vielleicht nochmal ein, zwei Sachen.
Ja.
Und werden
streuen ein bisschen Erfahrungen ein, die, genau, wir von anderen Leuten gehört haben, die in ihren Projekten gemacht haben. Genau. Ne, ganz wichtig ist nicht unsere Erfahrung, nur was wir so auf der Straße gehört haben.
Genau, ich habe keine Erfahrung. Okay, Punkt Nummer 1. Exklusivität für einen Auftraggeber. Vermeide es, nur für einen einzigen Auftraggeber tätig zu sein, ohne andere Kunden zu haben. Mehrere Auftraggeber belegen deine unternehmerische Unabhängigkeit.
Mhm.
Das heißt, also was die damit meinen oder was ChatGPT damit meint, ist, du darfst nicht nur einen Kunden haben oder solltest nicht nur einen Kunden haben, sondern mehrere.
Weil das ja eine Unabhängigkeit belegt. Ne? Du bist abhängig beschäftigt, wenn du nur einen Kunden hast, weil wenn der dir wegbricht, dann verdienst du kein Geld mehr. Das ist die Definition von Abhängigkeit.
Genau.
Und unabhängig bist du eben, wenn dir ein Kunde wegbricht und du hast immer noch vier andere und machst einfach weiter.
Genau.
Da muss ich sagen,
ich habe noch von keinem Fall gehört.
Was?
Ich habe noch von keinem Fall gehört, wo das
wo das mal als Argument angeführt wurde für eine Rentenversicherung, oder?
Ja.
Okay.
Also
stimmt, ja, das wird immer so, das wird immer gesagt.
Es wird gesagt, immer, also immer wird es gesagt, aber ich habe noch nie einen praktischen Fall gehört.
Ich habe einen Freund, dessen Steuerberater hat diesem Freund empfohlen, 70% des Umsatzes maximal mit einem Kunden zu machen und 30% mit einem anderen. Und ihr wisst ja, keine Rechtsberatung, aber das ist das, was
so ein bisschen zu streuen
Steuerberater,
halt.
Ja. Und ja, was dessen Steuerberater auch gesagt hat, ist, dass es eher relevant für Einzelunternehmer ist. So in der wenn du jetzt eine GmbH gründest, musst du da wohl angeblich nicht mehr so drauf gucken, okay, wie wenn du jetzt Einzelunternehmer oder GbR bist.
Okay. Okay, nächster Punkt.
Weisungsgebundenheit. Lass dir keine detaillierten Vorgaben zu Arbeitszeiten, Arbeitsort oder der Art und Weise deiner Tätigkeit machen. Diese Einschränkungen können ein Indiz für ein abhängiges Arbeitsverhältnis sein.
Okay, ja, also macht für mich auch Sinn, was jetzt hier steht, weil du bist ja selbstständig, also du bestimmst schon selber Uhrzeit, Ort.
Ist ja so ein bisschen der Klassiker, ne?
Ja,
so,
ja.
Du bist zwar freier, aber wir wollen, dass du in unser Büro kommst und deine Dienstleistung bei uns vor Ort
erbringst. Komm bitte immer ins Büro zu diesem Schreibtisch hier, das ist deiner. Ja,
der Schreibtisch kommt später auch noch, aber...
Sollte man auf keinen Fall machen, so eine Geschichte halt dann irgendwie. Aber man muss auch sagen, die Kunden versuchen es halt immer wieder, was ich so höre. Hier komm noch mal, okay, mal reinkommen oder so, ne? Das wäre ja okay. Aber wenn du halt dann die ganze Zeit...
Anlassbezogen ist, glaube ich, wichtig, ne? Wenn man jetzt sagt, okay, ich komme heute rein, weil wir heute ein Koordinationsmeeting haben und Arbeitsaufträge besprechen wollen. Das macht ja jeder. Jeder Dienstleister fährt ja mal zu seinem Kunden zum Meeting vor Ort.
Ja.
Ne, solange das anlassbezogen ist, ist das, glaube ich, cool. Aber wenn es halt so eine Regelmäßigkeit entwickelt, ne, wenn es heißt, okay, ich bin fest 2 Tage die Woche beim Kunden vor Ort, egal ob was ist oder nicht, das ist, glaube ich, schlecht.
Ja. Okay, Punkt Nummer 3. Integration in die Betriebsorganisation. Vermeide es als Freelancer, vollständig in die Strukturen des Auftraggebers eingebunden zu sein, zum Beispiel durch Nutzung des internen Zeiterfassungssystems, Teilnahme an teaminternen Meetings, die für Angestellte gedacht sind, Verwendung von Betriebsmitteln des Auftraggebers, zum Beispiel Laptop oder E-Mail. Ja, ich habe jetzt auf jeden Fall auch zu dem Punkt auch schon einiges mitbekommen gehabt von Kollegen bezüglich des Zeiterfassungssystems. Also es gibt Kunden, die dann darauf bestehen, was ich mitbekommen habe, und andere schickst du einfach irgendwie in Excel-Datei und die sind dann auch okay. Also.
Ja. Ich würde auch sagen, die Mehrheit meiner Freunde hat in ihren Projekten Excel-Dateien abgegeben. Ich habe von einem Fall bei einem Freund mitbekommen, dass tatsächlich ein dediziertes Zeiterfassungssystem genutzt wurde. Aber in diesem Fall haben sie es ganz schlau gemacht, der Kunde, weil es wurden also 2 getrennte Zeiterfassungssysteme auf 2 getrennten Servern betrieben. 1 für interne, 1 für externe. Und dann hast du den Punkt ja eigentlich auch ausgehebelt. So, ne?
Okay. Vielleicht sind die schon in Berührung gekommen mit
Scheißhäppchen. Soweit ich weiß nicht, aber vielleicht doch, keine Ahnung. Vielleicht haben die auch einfach nur ChatGPT gefragt.
Vielleicht haben die auch schon ChatGPT gefragt, sehr gut.
Ja, ansonsten, was ich krass fände, wäre irgendwie einen Laptop vom Kunden gestellt zu bekommen. Also das ist ja die größte Red Flag.
Habe ich noch nie gehört, dass ein Freelancer
einen
Laptop kriegt.
E-Mail-Adresse hört man schon mal. Aber das ist dann auch oft, so habe ich zumindest gehört, mit einem Zusatz.
Ne? Ja, extern oder
Pavlos was. Pavlos Giannakis, extern, Ad sowieso.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob man dann damit safe ist, aber zumindest ist der Versuch da.
Ja, genau. Punkt Nummer 4, Mr. Butterek.
Fehlende unternehmerische Initiative. Du solltest dein eigenes Geschäftskonto führen, das sollte man eh, Marketing betreiben, eine eigene Webseite oder Visitenkarte haben und unternehmerische Entscheidungen, zum Beispiel Preismodell, Arbeitsmittel, selbst treffen. Okay. Ja, absolute Basics. Also das betrifft auch wieder nur Einzelunternehmer, wenn du eine GmbH, eine UG hast, so, dann hast du ja eh ein getrenntes Geschäftskonto, weil dein Unternehmen eine eigene juristische Person ist und nicht mit deiner Person identisch. Als Einzelunternehmer, ich habe auch die ersten 2 Monate mein Privatkonto benutzt als Einzelunternehmer, aber mein Steuerberater hat mir so schnell dazu geraten, ein getrenntes Konto für die geschäftlichen Dinge anzulegen. Wahrscheinlich genau aus dem Grund, ja. Also ich kenne auch niemanden, der das gerne vermischt. Also
das
gehört schon zu den absoluten Basics. Und natürlich, wir haben alle eine eigene Webseite, wir haben natürlich eigene Visitenkarten. Diese Dinge machst du ja auch aus eigenem Antrieb heraus. Du willst ja
du willst ja mehr Kunden,
du willst ja Kunden gewinnen,
Werbung machen gewinnen
ohne eine Webseite. Ja. Ja. Also jemand, der das nicht macht, der ist am Ende wirklich wahrscheinlich einfach scheinselbstständig, ja.
Nummer 5. Keine schriftlichen Verträge. Jetzt wird's spannend. Stelle sicher, dass ein klarer Dienst- oder Werkvertrag vorliegt, der deine Selbstständigkeit rechtlich absichert und die vereinbarten Rahmenbedingungen dokumentiert.
Ja.
Okay, jetzt verstehe ich. Also entweder es darf kein normaler Vertrag sein, es muss ein Dienstleistungsvertrag oder ein Werkvertrag vorhanden sein.
Ja, Unterschied ganz kurz. Werkvertrag heißt, du vereinbarst, was du lieferst und du wirst nach dem bezahlt, was du lieferst. Und ein Dienstleistungsvertrag ist natürlich, kann dann auch ein Time-and-Material-Vertrag sein, wo du nach geleisteten Stunden entlohnt wirst und eben nicht nach gelieferten Arbeitsergebnissen.
Genau.
Egal welchen Weg man geht, ja, ich würde nicht, also, ja, sicher, ich habe auch schon von Fällen gehört, in denen mal die Beauftragung länger gedauert hat und dann hat man vielleicht die ersten 2 Wochen im Januar schon mal ohne Vertrag für den Kunden gearbeitet, aber auch nur ein Kunde, den man kennt, den man gut kennt, so für den man schon was vorher gemacht hat. Man will ja aus eigenem Interesse nicht in ein Projekt starten, ohne vertraglich geregelt zu haben, wie viel Geld man bekommt.
Hast du schon mal was mit Werkvertrag gemacht?
Ich habe keine Freunde, die schon mal was mit Werkvertrag gemacht haben.
Okay, ich überlege auch.
Ich habe nur Freunde, die Time and Material Verträge gemacht haben.
Naja, ich habe auch noch. Ich glaube, ich will jetzt auch nicht lügen, dass ich mich mal entsinne, dass jemand versucht hat, dass ich einen Werkvertrag unterschreibe, aber nee. Das
würdest du das machen?
Na, nee. Also es ist immer so, weiß ich nicht, das wäre.
Du fast, trägst halt volles fast, Risiko.
Ja, fast wenn Harakiri
du,
so.
Wenn du ein Jahr brauchst statt 2 Monaten, dann
Feierabend.
Ja, das ist einfach fehlkalkuliert. Ja, dann
genau.
Kannst du froh sein, wenn du wenig Vertragsstrafe zahlen musst.
Okay, nächster Punkt.
Bin ich dran?
Ja.
Vergütung auf Stundenbasis ohne Ergebnisverantwortung. Okay, da kommt der Punkt direkt. Abhängig vom Vertragstyp solltest du dich auch auf Basis von Ergebnissen oder abgeschlossenen Projekten bezahlen lassen, nicht nur rein auf Stundenbasis.
Also in der Praxis glaube ich eher schwierig, was ich so draußen höre, was da los ist. Aber es glaube ich kommt bestimmt auch von auch Kunde zu Kunde drauf an, was da vereinbart wird.
Ich habe es jetzt so im Umfeld noch nicht mitbekommen. Also wenn du einen Werkvertrag machst, dann, weil du eine Agentur bist und da ein komplettes Team sitzen hast, mit dem du auch autark liefern kannst. Ne? Oft ist es ja so, oder zumindest habe ich das öfter so erlebt, dass du dann auch gemeinsam mit anderen Freelancern oder anderen Unternehmen zusammen ein Ergebnis lieferst. Und dann ist es ja auch recht schwierig abzugrenzen, was ist jetzt meine Zulieferung, was hat ein anderer Entwickler gemacht. Also für einen Einzelkämpfer einen Werkvertrag abzuschließen, da muss es wirklich ein sehr überschaubares Projekt sein, das ich auch wirklich als einzelne Person komplett abliefern kann. Ne?
Okay, next point. Urlaubs- und Krankheitsregelungen wie bei Angestellten. Vermeide Vereinbarungen, die dir Urlaub oder Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall zusichern, da dies auf ein Angestelltenverhältnis hinweisen könnte. Gut, ich habe jetzt auch von niemandem gehört oder irgendwas mal gelesen oder dass du dann, also das ist ja gerade das Geile bei Freiberuflern oder Selbstständigen, dass du halt eigentlich keine Kohle kriegst, wenn du nicht arbeitest. Als Kunde, ne? Also,
ja. Ja, als Kunde, und aber ich finde es auch als Freelancer gut, weil du musst kein schlechtes Gewissen haben. Ne, du hast nicht, also du als Angestellter verspürst ja immer den Druck, so, oh Gott, ne, die zählen auf mich, ich werde bezahlt und kann jetzt gerade irgendwie meine Arbeit nicht machen, ein Kollege muss jetzt für mich einspringen, so und so. Ja. Aber als Freelancer ist der Deal völlig fair, weil, okay, ich habe heute keinen Bock oder ich fühle mich heute nicht gut, ich bin heute ein bisschen erkältet. Ich bleibe da heute weg, aber die bezahlen heute auch nichts für mich. Ist ja so für den Kopf total entspannend eigentlich, weil der Deal total fair ist. Ich komme heute nicht, ich kriege heute auch kein Geld. Also ich empfinde das auch für mich als, ja, also mir gibt das so ein bisschen Frieden einfach an den Tagen, wo ich nicht komme. Ja, und es ist nicht nur gut für den Auftraggeber, würde ich sagen. Aber ich kenne auch wirklich absolut keinen Fall, wo ein Freelancer in Zeiten, in denen er nicht anwesend ist, weiterbezahlt wird. Also
habe ich schon nie gehört.
Wie sollte das vertraglich aussehen? Ja, ja. Also ich glaube, den hat ChatGPT sich mal eben aus dem Ärmel gesaugt. Fester Arbeitsplatz beim Auftraggeber. Oh, Klassiker. Wenn möglich, arbeite von deinem eigenen Büro oder Homeoffice aus und nutze nur in Ausnahmefällen die Räumlichkeiten des Auftraggebers. Absoluter Klassiker, oder?
Ja, ja, definitiv. Definitiv, also würde ich jetzt auch keinem raten, da immer vor Ort zu sein.
Es gibt das ja auch in unterschiedlichen Ausprägungsstufen. Ne? Es gibt, ich arbeite beim Kunden, ich habe beim Kunden einen festen Schreibtisch und es gibt, ich habe beim Kunden einen festen Schreibtisch und ein Namensschild an der Tür.
Ja, okay.
Ich würde sagen, in letzterem Fall.
Das ist krass.
In letzterem Fall ist wirklich allerhöchste Eisenbahn, mal was zu ändern. Ja. Also ich habe Freunde, die schon erlebt haben, dass der Kunde wirklich gesagt hat, 5 Tage vor Ort. So, es kann aber auch dafür gute Gründe geben, weil dann zum Beispiel aus Sicherheitsgründen einfach die Server, auf denen du Anpassungen machen musst, gar nicht im öffentlichen Internet erreichbar sind. Du hast nur beim Kunden vor Ort Zugriff auf die Server.
Genau.
Und dann musst du halt, das ist ein guter Grund, dass du deine Dienstleistung vor Ort erbringen musst. Aber auch in den Fällen hat sich natürlich, so habe ich gehört, mit Corona alles geändert, ja, und dann definitiv wurden halt Möglichkeiten geschaffen, von außen zuzugreifen.
Ich hatte mal von einem Fall gehört, da war mehrere Freiberufler und in einem größeren Projekt drin, und das war vor Corona alles noch, und da wurde ein Freiberufler, wurde wirklich, ja, ich soll sagen, er wurde schon so ein bisschen gedrängt, auch jetzt mal vorbeizukommen.
Ja.
Und er war aber nie da. Er wollte das nicht. Und dann hat, ist ihm irgendwie der Kragen geplatzt.
Mhm.
Und er hat es dann einfach, keine Ahnung, wo meldet man denn sowas dann? Bei der Rentenversicherung?
Ja, bei der deutschen Rentenversicherung.
Der hat es dann dort gemeldet.
Seinen eigenen Kunden.
Ja, und dann, hat der Kunde gesagt, okay, das war's jetzt mit den Freiberuflern, machen wir nicht mehr.
Ja.
Und da sind alle raus, die haben dann krasse natürlich nachgezahlt und so, ne?
Ja.
So Geschichten und
das ist dann die richtige Konsequenz. Wenn du dich an diese Rahmenbedingungen nicht halten kannst, dann lass es bleiben, ja? Ist konsequent,
finde ich richtig. Ja, also ja, natürlich ist es richtig, aber man kann ja auch vorher miteinander reden, so.
Also ja, dann kommt darauf an, wie oft sie ihn genervt haben damit.
Ja, Ja, gut, ja.
Muss mir nach der Folge mal erzählen, wer das war.
Ja. Nächste. Arbeiten ohne eigenes Risiko. Übernimmt Verantwortung für die Qualität und die rechtzeitige Fertigstellung deiner Arbeit. Wenn es keine Haftung oder Risiko gibt, könnte dies ein Indiz für Scheinselbstständigkeit sein.
Das ist jetzt ein bisschen Doppelung mit dem Werkvertragspunkt,
ja.
Ne?
Ja. Und auch so, wenn es keine Haftung oder Risiko gibt, da gibt es halt immer.
Es gibt immer, es gibt ja allein das Risiko sozusagen, so wie unsere Verträge gestrickt sind. Es gibt ja nie eine Abnahmepflicht durch den Kunden. Also in meinem aktuellen Projekt, ich könnte morgen früh schon praktisch umsatzlos sein.
Ja.
Mir auch, ne?
Ja.
Das alleine ist ja schon ein riesiges unternehmerisches Risiko. Du hast als Arbeitnehmer ja immer eine Kündigungsfrist, gesetzliches Richtig. Minimum, wenn nichts geregelt ist im Vertrag, 4 genau. Wochen. Ne? Wenn du heute gekündigt wirst, dann verdienst du auf jeden Fall noch 4 Wochen weiter Geld. So, ja. Oder wahrscheinlich sogar länger, weil bis zum Monatsende und dann nochmal einen vollen Monat. Genau. Diese Sicherheit haben wir ja nicht. Und da würde ich jetzt einfach mal sagen, das stellt schon ein gewisses unternehmerisches Risiko dar. Und es kann ja darüber hinaus auch passieren, dass ich so schnell gar keinen Folgeauftrag bekomme und erstmal die nächsten 6 Monate ohne Umsatz bin.
Du bist schon per se als Selbstständiger schon mehr im Risiko. Also
natürlich ist jetzt jemand, der einen Werkvertrag abschließt, noch mehr im unternehmerischen Risiko als jemand, der einen Time-and-Material-Vertrag abschließt.
Ja, definitiv. Klar.
Ja. Ja, also so ein Medium-Risiko. Bin ich dran?
Yes.
Unterschiedslosigkeit zu Angestellten. Verhalte dich nicht wie ein Teil der Belegschaft, zum Beispiel durch regelmäßige Teilnahme an Firmenfeiern, Weihnachtsgeld oder Benefits, die sonst nur Angestellten zustehen. Welcher Freelancer hat jemals Weihnachtsgeld bekommen?
Habe ich noch.
Ja, oh, ChatGPT, ey.
Das ist geil.
Jetzt wird's schwach.
Why not? Ich habe auch schon von Freunden gehört und von deren Projekten, die dann explizit nicht zur Betriebsfeier oder zur Weihnachtsfeier eingeladen wurden.
Ja, ja, das habe ich auch schon gehört, ja.
Ja. Und ganz bewusst.
Ja. Und dann die Externen auch teilweise einfach ihre eigene Weihnachtsfeier als Konkurrenzveranstaltung machen, was ja völlig okay ist. Ja, ne?
Genau.
Dann sitzen halt alle Internen auf ihrer Betriebsweihnachtsfeier und alle Externen machen ihr eigenes Ding, auch in einer Räumlichkeit, die nichts mit dem Kunden zu tun hat.
Ja.
Ist ja völlig, völlig legal und legitim.
Kannst ja machen, wie du willst.
Ja. Also Weihnachtsgeld halte ich für Quatsch. Ich glaube, das kommt in der Praxis nicht vor. Aber ich glaube, was schon so ein Thema ist, so dein Kunde hat eine Betriebskantine und du kriegst jetzt als Freelancer den Mitarbeiterpreis und musst nicht den Gästepreis zahlen.
Ui.
Das ist schon was, was
das schon hart.
Man eher ablehnen sollte als Freelancer. Das
sollte man lieber...
Man sollte darauf bestehen, dass man den Gästepreis zahlt. Zahlt
lieber einen Euro mehr oder 2 mehr, ja.
Ja.
Weil sonst kann es echt nach hinten losgehen. Also ein bisschen kurz gedacht an der Stelle. Genau.
Ja. Parkhaus auch so ein Thema, ne? Kostenlos beim Kunden parken. Nehme ich das an, nehme ich das nicht an?
Ja,
ich würde sagen, sollte man eher bleiben
lassen. Sollte man eher bleiben lassen.
Ja.
Also ich meine, als Selbstständiger in der IT, Freiberufler, wie auch immer, verdienst du eigentlich gut genug, dass du dir auch das Parken leisten könntest.
Ja.
Und auch dann
ich habe schon oder 2. Freelancer erlebt, die haben sich einfach wirklich beim Kunden in der Straße einen festen Dauerparkplatz gemietet. So, ne? Die sind dann vielleicht ein paar Jahre irgendwie fest im Projekt. Und die haben dann so ihren Parkplatz, ne, haben aber mit dem Parkhaus des Kunden nichts zu tun.
Ja, also würde ich auch lieber eher so machen. Ich überlege gerade noch, ob ich nochmal so eine Geschichte hätte.
Ja.
Ich glaube da ja, also...
Ja, wir sind tatsächlich durch jetzt mit den 10 Punkten von ChatGPT. Das wäre jetzt so der Punkt, vielleicht nochmal ein bisschen Erfahrungen von Freunden...
Genau,
also hier zu nennen an der Stelle.
Die eine Story hatte ich ja schon genannt gehabt, wo der eine Selbstständige dann in Anführungsstrichen alle Hops genommen hat. So.
Ja.
Oder einfach die Firma gesagt hat, nee, jetzt gut, dann machen wir gar keine Selbstständigen mehr, ihr nervt alle. Und
der Output einmal, hat eh nicht gestimmt, raus mit euch.
Und hat eh nicht gepasst, ihr wart alles teuer. Und dann habe ich auch einmal von einem Fall gehört, wo es dann eine Betriebsprüfung gab beim Kunden.
Mhm.
Und dementsprechend hat man so über Flurfunk gehört oder so. Denke ich mal. Weil woher kriegst du sonst so eine Info mit? Also der Kunde sagt, also ein Kunde würde ja niemals sagen, ich habe jetzt eine Betriebsprüfung bekommen.
Ja.
Haben wahrscheinlich die Mitarbeiter irgendwie mitbekommen und dann so ein bisschen beim Kaffee mal rum erzählt. Und dann wurden alle Verträge sich angeschaut.
Ja,
mit,
klar.
Mit den Freiberuflern. Klar. Und da gab es halt anscheinend eine oder andere Kontrolle. Ja. Also dann werden sich ja dann die Rechnungen angeguckt oder sowas, glaube ich.
Ja. Ja, ich kram mal gerade ein bisschen in meinem Gedächtnis. Also ich habe einen Freund, der hat in seinem Projekt eine ganz lustige Situation erlebt. Es geht so ein bisschen wieder auf das Thema Arbeitsort. Ne, der Klassiker, okay, ihr könnt alle machen, was ihr wollt, aber einen Tag vor Ort fest.
Ja.
Alle Freelancer einen Tag fest vor Ort für Meetings, für
Sprint Planning. Ja.
Was ja sogar vielleicht legitim ist, weil man sagt, okay, das ist halt der eine Tag die Woche, wo der Kunde einfach so die Arbeitsaufträge mit dem Dienstleister bespricht und den Rest der Woche macht der Dienstleister dann, er bringt genau. Dir diese Arbeitsaufträge, wie er Lust hat. So, ist ja erstmal nicht, oder widerspricht ja nicht dem, was wir gerade gehört haben. Nur der Kunde, der hat es dann besonders schlau gemacht, der hat für 150 Externe nur 80 Schreibtische zur Verfügung gestellt und kein WLAN. Also so im Sinne von, wir wollen gar nicht den Verdacht aufkommen lassen, dass ihr hier unsere Arbeitsmittel benutzt.
Ah.
Und dann war halt so total flexibles Sitzen, ja, und wie gesagt, die ersten 80 morgens haben halt noch einen Stuhl bekommen und einen Schreibtischplatz und der Rest konnte sich dann irgendwie im Gebäude, auf dem Campus, in der Lobby, in der Kantine verteilen, so.
Okay.
Das fanden natürlich die dann zu spät, ne? So, wenn du nicht um 8:30 da warst, so hat mir mein Freund erzählt, dann hast du einfach keinen Sitzplatz mehr bekommen und du hast auch einfach kein WLAN gehabt, du hast dich dann in so einem öffentlichen, kostenpflichtigen Hotspot einwählen müssen, obwohl du beim Kunden im Gebäude warst.
Okay.
Das ist natürlich, jetzt sagen wir mal, in der potenziellen Betriebsprüfung durch die Rentenversicherung sind das schon Argumente gegen Scheinselbstständigkeit.
Klar.
Aber es hat natürlich in der Kombination mit der Ansage, ihr müsst alle einen Tag die Woche fest vor Ort sein, hat das meinen Freund schon abgefuckt.
Ja, man hätte das ja vielleicht so alle zwei Wochen, also die Hälfte dann immer so.
Ja.
Dann hätte halt jeder mal einen Sitzplatz oder so. Aber gut, die wollten das ja wahrscheinlich nicht, dass du einen Sitzplatz, also.
Und es war richtig krass in dem Projekt, weil da waren teilweise Leute aus Moldawien und Portugal dabei. Die sind einmal die Woche nach Frankfurt geflogen.
Okay, krass.
Und der Kunde hat es bezahlt.
Boah, krass. Okay, läuft beim Kunden.
Ja.
Ist da noch eine Stelle frei?
Ja. Weiß ich nicht, muss ich mal meinen Freund fragen.
Ja, war es das so mit der ganzen Geschichte hier?
Ja, eine Anekdote wollte ich noch erzählen zum Thema Sitzplätze. Weil das, was ich vorhin erzählt habe mit den Namensschildern, das war jetzt nicht aus den Fingern gesogen. Das hat tatsächlich ein Freund von mir mal erlebt.
Krass.
Da hat der Kunde auch einfach nicht nachgedacht. Ne? Da hat irgendjemand gesagt, och, ne, die Freien sitzen ja hier eh jeden Tag am selben Platz. Jetzt gehe ich mal rum und verteile mal Namensschilder. So, und das ist natürlich die Todesfalle. Ne? Du kannst nicht, also um Gottes Willen, es gibt ja kein klareres Signal dafür, dass du ein abhängig Beschäftigter bist, als wenn dein Name an der Tür steht.
Ja,
so. Also richtig krass. Und die Schilder hingen, so habe ich gehört, 2-3 Tage an der Tür.
Und dann ist
irgendjemand der Kragen geplatzt und heute steht da, glaube ich, nur noch Dienstleister oder so an den Räumen dran. Totaler Anfängerfehler. Also sowas darf man nicht machen. Das ist schon einfach krass.
War ein neuer motivierter, übermotivierter Mitarbeiter.
Vielleicht, ja. Ja. Sitzplan, Namensschilder. Jetzt bringe mal ein bisschen Ordnung hier rein.
Jetzt müssen wir das alles mal ein bisschen gerade ziehen.
Ja.
Alrighty,
hast du schon mal mit deinem Unternehmen eine Betriebsprüfung der Rentenversicherung mitgemacht? Also jetzt nicht sozusagen deine Kunden sind kontrolliert worden und deine Verträge mit den Kunden, sondern du selber als Unternehmen?
Ja, hatten wir auch schon mal.
Ja.
Ich glaube, es ist auch nichts Weltbewegendes.
Ja.
Ob ab einem bestimmten Umsatz oder einer bestimmten Anzahl von Mitarbeitern oder wie auch die,
ja,
die, wie die Mitarbeiter eingestellt sind. Also zum Beispiel hast du ganz viele Minijobber oder so oder ganz viele Midijobber.
Mhm.
Ich glaube, das sind so bestimmte Faktoren, wo dann vielleicht die Algorithmen bei der Rentenversicherung dann so
ja.
Alarm schlagen. So, okay, Kontrolle.
Ja,
okay,
Hälfte der Mitarbeiter sind Minijobber.
Oder alle haben denselben Nachnamen oder keine Ahnung, was weiß ich. Krass, ja.
Ja. Ja, ist lustig. Also wir haben tatsächlich kürzlich eine Prüfung gehabt, die uns 10.000 Euro Nachzahlung eingebracht hat.
Boah.
Und es ging jetzt nicht um Scheinselbstständigkeit, aber es ging auch um den Selbstständigkeitsstatus. Sozusagen, also ich muss gucken, dass ich es korrekt zusammenbekomme. So wie ich meinen Steuerberater verstanden habe, war die Rechtsauslegung jahrzehntelang so, dass wenn dir 50% oder mehr an deinem Unternehmen gehören, du als selbstständig giltst, weil du sozusagen die Geschicke der Gesellschaft beeinflussen kannst, maßgeblich genau. beeinflussen ja. kannst. Und diese Rechtsauslegung scheint sich geändert zu haben, weil sozusagen mein Mitgründer und ich, uns gehören jeweils 50% an dem Unternehmen. Aber nur ich war als Geschäftsführer im Handelsregister eingetragen und er nicht. Er hatte sozusagen einen Vertrag wie ein leitender Angestellter, aber kein Geschäftsführer. Inhaltlich im Prinzip gleich. Ja. Also alle Klauseln, die bei mir im Geschäftsführervertrag drin sind, waren bei ihm auch im Arbeitsvertrag. Er hatte alle Freiheiten und alle Rechte, die ich auch hatte. Nur wir haben eben ihn dem Status nach nicht Geschäftsführer, sondern leitender Angestellter genannt. Und auch im Handelsregister nicht als Geschäftsführer eingetragen. Und dann hat die Rentenversicherung gesagt, nee, der Mann ist abhängig beschäftigt. Ist ein abhängiger Angestellter, der hat keinen Gestaltungs-, also er kann nicht die Geschicke der Gesellschaft mitgestalten, weil sozusagen die 50% Eigentümerschaft, die erlauben ihm ja nur ein Veto in der Gesellschafterversammlung, aber um aktiv sozusagen gestalten zu können, musst du auch Geschäftsführer sein. Diese Rechtsauffassung scheint entweder wirklich neu zu sein oder zumindest unseren Steuerberater überrascht zu haben.
Okay, krass.
Und dann mussten wir für ja, einen ganz ordentlichen Zeitraum Sozialabgaben nachzahlen. Das hat sich dann tatsächlich auf 10.000 Euro geläppert.
Krass.
Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil zusammengerechnet. Ja. Ne? Also das war nicht schlimm, ne? Wir haben da keine Straftat begangen.
Ja.
Aber sozusagen das Statusfeststellungsverfahren bei der Rentenversicherung hat halt einfach was anderes ergeben, als wir vermutet haben. Und das haben wir halt einfach ein paar Monate lang falsch abgerechnet so und haben das nachzahlen müssen.
Respekt.
Ja, weiß ich nicht. Das ist eine Erfahrung, von der ich abraten kann.
Ja, das sind halt auch die Tücken, wenn man jetzt, sag ich mal, vielleicht kann man dazu auch mal eine Folge machen, so von wegen Gründen. Also, je mehr du gründest, also im Sinne von jetzt, okay, ich mache jetzt eine GbR oder eine GmbH oder eine AG oder eine UG, keine Ahnung was, desto mehr Fallstricke hast du dann auch automatisch. Ne? Also, ist halt einfach, weil die Dinge einfach immer komplexer werden, so doppelte Buchführung, Abrechnungen, der Overhead wird einfach immer größer. Ja.
Ja.
Gut. Haben wir es jetzt, oder wie?
Ich würde sagen,
ich glaube, passt,
wir haben das Thema erstmal erschöpft. Jetzt
haben wir mal so ein bisschen wieder lockeres Thema gemacht. Die letzten, glaube ich, beiden Folgen waren ein bisschen hart, oder? Oder? Ein bisschen so hart technisch, so nerdig.
Also ich habe Feedback bekommen von Leuten, die gesagt haben, also solange du deine Geburtstagsgeschenke ausgepackt hast, war es noch spannend, aber als ihr über Pull-Requests angefangen habt, okay, zu reden, war ich raus. Ja,
gut,
das schon.
Okay,
ja,
gut.
Aber jetzt halt auch zugegeben von nicht technischen Leuten,
ja,
oder Leuten, die nicht jetzt in der Branche
sind. Aber ist ja cool, das heißt, die Leute hören wirklich unseren Podcast, das ist schon mal gut.
Ja.
Geil.
Ja, zur Scrum-Folge habe ich noch kein Feedback bekommen, aber gut, die war auch voller Slang und Fachwörter, aber ich glaube, zumindest im Thema Projektmanagement stecken jetzt wahrscheinlich mehr Leute drin als im Thema, wie merge ich einen Pull-Request.
Das stimmt, ja, wahrscheinlich schon, ja.
Würde ich zumindest vermuten.
Okay, dann war es das an der Stelle von den zwei kleinen Nerds. Danke fürs Zuhören.
Und wir sehen uns in 2 Wochen.
Wir hören uns in zwei Wochen.
Wir hören uns in
zwei Wochen. Aber wir beide sehen uns in zwei Wochen.
Ja, wir sehen uns spätestens jetzt noch den ganzen Abend.
Achso, okay.
Ciao.
Dann haut rein. Ciao, ciao.